Nun, wir gehen zuerst einmal nach Gat. Dort arbeite ich jeden Sommer seit einigen Jahren. Wir wollen Gat ein bisschen besser kennenlernen. Morgen früh, wenn wir an die Arbeit gehen, dann am Mittag hören wir auch auf mit der Ausgrabung, es wird zu heiß. Ja. Wenn wir hochlaufen, da schaue ich hier Richtung Osten. Ich stehe oben auf der Siedlungshügel Gat und schaue über der Schwela hinweg. Dort im Hintergrund haben wir die Gebirge Judas. Gat ist ein Kreidehügel. Hier unten viele Höhlen, Gräben und so. Wir sind auch am Ausgraben. Und oben, das ist eine unserer Ausgrabungszelte. Wir arbeiten unter Schatten. Ja. Hier sind überall alte Siedlungsresten. Von den Kananäern, von den Philisten, von den Israeliten, denn später ist dieses Gebiet, ist diese Stadt von den Israeliten erobert worden. Kreuzritter-Ruinen finden wir auch, arabische Siedlung. Es ist also ein Kuchen voll von verschiedenen Siedlungsstufen. Man fängt bei den Kananäern unten an und geht nach oben bis zu den Arabern. Nun, am Ende von einer Ausgrabungssaison holen wir den Zeppelin und da wird eine Kamera hier angebunden. Ja, der wird dann von unten gesteuert mit Computer und so können wir Luftaufnahmen machen von dem, was wir ausgegraben haben. Das sind so Ausgrabungsareale, die wir hier sehen. Nun, Gat war eigentlich eine sehr, sehr große Stadt für die damalige Zeit. Mit etliche tausend Einwohnern. Es war zur Zeit von David der mächtigste und der wichtigste kananäische Stadt. Hier sehen wir einige der Gebiete, wo wir ausgraben. Hier links suchen wir nach dem Palast von Achish. Das ist außerhalb von dem Bild. Achish war der König von Gat zu Davids Zeit. Wir haben vorletztes Jahr ein Grab hier, gerade außerhalb vom Bild ausgraben, mit sehr interessanten Funden, ein Philistergrab. Die Syrer unter dem König von Damaskus hat einmal, davon in der Bibel ist berichtet, die ganze Philisterstadt Gat belagert. Und wir haben tatsächlich eine syrische Belagerungsgraben, also 6 Kilometer lang, um die ganze Stadt herum haben die Syrer in Felsen und in Erde einen bis 10 Meter tiefen Graben ausgehoben, um die Stadt quasi abzuschneiden von der Außenwelt. Und was man in der Bibel liest von dieser Belagerung von Gat durch die Syrer, das kann man dann tatsächlich finden bei der Ausgrabung, dieser Belagerungsgrab zum Beispiel. Überhaupt, man findet vieles bei der Ausgrabung, die in Übereinstimmung steht mit dem, was wir in der Bibel lesen. Übrigens, dieser Haufen hier, das ist unser Abfall. Da kippen wir dann die Erde hin, nachdem wir es gesiebt haben. Seit 1996 wird von einer von Israels größten Universitäten ausgegraben. Unser Indiana Jones, das ist Professor Aaron Meyer, ein führender Archäolog, der aber nicht nur an Wissenschaft interessiert ist, der ist auch an Menschen interessiert. Und das ist der Grund, warum immer wieder mit Teams dorthin gehen. Es ist menschlich sehr, sehr schön, mit ihm zusammenzuarbeiten, mit seinen Leuten. Ich habe an anderen Ausgrabungsstätten ausgegraben, Megiddo und Hazor, wo man nur ein Statist war. Man war einfach eine Arbeitskraft. Die Ausgräber haben sich nicht für einen interessiert, höchstens, dass man ein bisschen harder arbeitet. Aber bei Meyer, das ist schon anders. Und es ist überaus interessant, hier auch noch dazu auszugraben. Nun, dieser Hügel heißt heute Tel Safir, ein Tel, also T für Tel. Tel ist ein Siedlungshügel, eine alte Ruine, ja. Safi, das ist ein arabisches, was ist da los? Ist jemand? Wenn wir wieder dunkel haben, oder ist das ein heimliches Signal, ich soll aufhören zu schwätzen oder was, ja? Dein Schädel erscheint immer wieder im Bild, pass auf, ja. Tel Safi. Das wäre schlimm heute Abend, wenn dein Schädel im Bild erscheinen sollte. Wir reden ja von den Neandertalern, oder? Also, ja. Es Safed, das ist ein arabisches Wort, das war ein arabisches Dorf bis 1948. Das Gebiet, wo wir ausgaben, wird in vier Ecke eingeteilt, je zwei Personen pro Ecke. Wir haben alle Alters, das ist eine Großmutter, hier haben wir junge Leute. Also jeder kann mitkommen. Wir haben immer ein deutschsprachiges Team innerhalb von einem mehr als 100-köpfigen Ausgrabungsteam. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, man darf nichts nach Hause nehmen. Es bleibt im Lande, das sind wissenschaftliche Objekte, aber es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und wenn jemand so ein Stück Keramik findet, da geht ein Schrei hoch, dann das ist typische Philister-Keramik. Die rötliche Farbe, die dunkelbraune Farbe auf beige, Vogelmotive, ganz typisch für die Philister. Hier einfach einige Gegenstände, die wir in den letzten Jahren ausgegraben haben. Weihrauchsgefäße, Krüge, oft findet man nur Scherben, aber wenn Motive drauf sind oder Inschriften, das ist sehr interessant. Das ist der Boden von einem Weinkelk. Also wenn man fertig war mit dem Wein, da war man nicht nur das Philister, da hat man so ein Gesicht gesehen. Ja. Und, das war ein interessanter Fund vor zwei Jahren, ein Stück gebrochener Keramik, das hat man oft benutzt als Notizenblock. Ja. Also man muss jedes Stück Keramik ganz genau waschen und anschauen, denn manchmal gibt es Inschriften drauf. Jemand hat hier hineingekritzelt und das ist auf alt, in einem alten philistäischen Dialekt, das ist einen Goliath-ähnlicher Name, ist fast der Name Goliath. Ja, in der Stadt, wo Goliath gelebt hat. Nochmal seine Luftaufnahme. Hier seht ihr die runde Kreise. Da gehen wir ein bisschen näher heran. Was sind das? Das sind Steingefäße. Erhebliche Arbeit, sowas zu machen. Die man benutzt hat, um Wein und Olivenöl herzustellen. Dort wurden die Trauben getreten, die Oliven gestampft, ja, in solchen Gefäßen. Man kann hier analysieren und feststellen, ja, was übrig geblieben ist in den porösen Stein, ob das Trauben waren oder Oliven. Die Philister haben selber Wein sehr gern getrunken. Olivenöl war nötig als Brennöl für die Lampen, Kosmetik, natürlich zum Kochen, auch als Medizin. Und Wein und Oliven hat man nach Olivenöl hat man nach Ägypten verkaufen können. Das war eine ganz wichtige Einnahmequelle. Das Problem für die Philister war, dort an der Küstenebene wuchs zwar Wein und Oliven, aber nicht das Beste. Die besten lagen in den judäischen Hügeln, in der Schwela. Dort wollten sie hin. Das war mit ein Grund, warum sie eben das Elatal hoch wollten, um ein Keil zu treiben zwischen beiden Teilen von Sauls Reich, um die Jebuseter zu Hilfe zu kommen und selber an die besten Olivenhaine und Weinberge zu kommen, wenn es ihnen gelungen wäre. Die Philister zogen also ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes Damin, nun Socho, seine Stadt, die man ausgraben hat. Man weiß, wo es ist. Ephes Damin ist hingegen ein Acker, ein Feld. Das kann man in dem Sinn nicht ausgraben. Aber von der Name her, Grenze der Bluttropfen, hat man einen Hinweis. Es muss irgendwo eine Art Grenze sein. Bluttropfen, das kommt halt von den Kriegen, die dort geführt wurden. Zwischen Socho und Aseka hatten sie ihr Lager. Also, man kam in Gat zusammen, ging nach Aseka und das Ziel war, eben nach Socho zu gehen. Hier ist Aseka, oben am Hügel und am Fuß von diesem, hier oben, wo jetzt die Bäume angepflanzt sind, müssen wir bedenken, da waren riesige Mauern zu jener Zeit, das war ein Philisterfestung. Am Fuß von diesem Hügel ist der Nahal, ein Nahal, das ist das hebräische Wort, arabisch Wadi. Das sind trockene Flussbetten, die nur im Winter, wenn es regnet, auf dieser Seite, voll sind vom Wasser. Und das Wasser rollt die Steine, die werden ganz schön abgerundet und geschliffen. Also ihr Ziel war, Soko einzunehmen. Ich stehe hier oben auf Soko, fotografiere Richtung Bethlehem. Also ist gar nicht so weit weg von Davids Heimatort. Und wenn es den Philistern gelungen worden wäre, Soko einzunehmen, da wäre nicht nur Davids Heimat bedroht, sondern sogar Sauls Hauptstadt Gibea. Jetzt stehe ich auf einem Lagerplatz von heutigen Beduinen und ich schaue das Ela-Tal hoch. Ja, dort ist Soko hauptsächlich versteckt hinter diesem Hang hier. Das war das Ziel. Hinter mir, etwa 1 Kilometer luftlinienmäßig, ist Aseka. Also beide liegen ziemlich nah zusammen. Hier oben der Gebirge Judas, Jerusalem um die Ecke. Also sie wollten hier, hier hochkommen und dann hier Richtung Jerusalem hoch. Das ist der engste Teil vom Tal. Ja? Nun, es heißt, zwischen Aseka und Soko hatten sie ihr Lager. Nun, sie werden wohl nicht unten sich lagern. Das wäre strategisch, militärisch nicht klug. Dann werden die Israeliten oberhalb. Das macht man nicht. Die suchen irgendwo eine Stelle, wo ein geeigneter Lagerplatz wäre. Nun, dieser Beduinen-Lagerplatz ist enorm groß. Ich stehe nur am Rande. Ich fotografiere ja nicht in eure Richtung. Denn dort haben die Beduinen ihre Zelte, dort sind die Frauen und die Beduinen sind sehr heikel, wenn man eine Kamera Richtung ihre Frauen richtet. Da würde ich wahrscheinlich heute hier gar nicht stehen, wenn ich das gemacht hätte. Also einfach so in die Richtung. Aber glaubt mir, ein Lagerplatz, da könnten Tausende von Soldaten lagern. Und ich vermute, zumal das der flachste Ort ist und so weiter, das ist wahrscheinlich der Ort, wo die Philister ihren Lagerplatz hatten. Wahrscheinlich, man war nicht dabei, aber so rein logisch, das sei der beste Ort gewesen sein. Bin überall herumgefahren, überall gelaufen, habe mit Archäologen geredet, mit Aaron und so. Ich glaube schon, dass das der idealste Ort ist. Nun, Ela, das ist nach diesem Busch bzw. diesem kleinen Baum genannt. Der Ela hat sehr klebrige Früchte. Es ist eine Pistazienart. Also es heißt Pistacia terebintus. Also Terebint, das ist Terpentin. Die sind sehr harzig, diese Früchte, ja, wie Terpentin. Und von daher der Name. Und Ela heißt Terebinte, Ela-Tal, Terebintental. Nun, es mag sein, dass in eurer Übersetzung Eiche dort steht, Eichental oder sowas. In der älteren Übersetzung kann das oft vorkommen. Denn viele Bibelübersetzer kennen sich gut aus in der Sprache, aber nicht in der Botanik. Und so gibt es immer wieder Fehler. Zum Beispiel, meine Frau heißt Susanna, Shoshana. Und sie trug bei unserer Hochzeit eine Lilienstrauß, ja, so alles Lilien, weil wir lasen in der Bibel, Shoshana heißt Lilia, Susanna, Lilia. Nein, also meine hebräisch sprechende Freunde, die haben mich ausgelacht, als ich die Geschichte erzählte. Ich so, ja, Susanna, Lilia und so. Ich so, nein, das heißt nicht Lilia, das heißt Rose. Also meine Frau und ich müssen neu heiraten, muss ihr dann Rosen schenken. Ja? Oder auch bei musikalischen Instrumenten, das heißt bei Jericho, da sind sie in die Posaunen geblasen. Posaune ist ein Blechinstrument. Blechinstrument hat man nur im Zusammenhang mit dem Tempel oder dem Stiftshüttendienst gebraucht. Es war ein Shofar. Shofar auf Hebräisch heißt Ramshorn, also ein Widerhorn. Ja? Also es gibt viele solche Dinge. Das heißt nicht, dass die Bibel schwach ist, aber manchmal sind unsere Übersetzungen nicht ganz richtig. Also Terebintental. Übrigens, Ela, El war der Name für Gott bei den Kananäern und Ela war eine Göttin. Das waren heilige Bäume für die Kananäer, wurden von den Kananäern verehrt. Übrigens eine sehr gute Nahrungsquelle für bestimmte Vogelarten. Also hier haben wir jetzt unser Lager. Ich stehe hier gerade, knapp neben mir rechts ist dieser Lagerplatz, wovon ich vorher redete. Saul erkennt die Gefahr, bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Ela-Tal das Lager beziehen. Und das wird wohl auf der anderen Seite dort bei Socho, ja. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Nun, heute sind Bäume hier gepflanzt worden. Früher gab es hier nur so kleine Büsche und so. Das war viel freier, da könnten sie sich anstellen. Socho, wie gesagt, hier links hinten. Am gegenüberliegenden Abhang, also auf dieser Seite, wo wir jetzt stehen, standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Ich habe gesagt, die geografischen Bezeichnungen sind sehr präzise. Und das ist immer wieder beeindruckend. Das ist nicht nur hier so, das kann man öfters feststellen. Man geht mit der Bibel hin, man nimmt eine Karte, man schaut sich die Landschaft an. Man kann schon feststellen, wo man ist in Bezug auf die biblische Geschichte. Nun, hier ist das Tal am engsten. Ja, und der Ela-Fluss, der kommt von hier hinten, von Hebron, der kommt hier herunter. Es gibt auch einen Arm so Richtung Jerusalem, kommt hier hinunter, gräbt sich etwa 8 bis 10 Meter tief in die Erde hinein, macht hier einen Schlenker und bildet eine Grenze übers Tal, bevor es dann rechts weitergeht. Das sind heute angepflanzte Mandelbäume. Hier haben wir den natürlichen Gewächs. Und ich habe beiden Seiten von Acker untersucht. Ich habe Geographie studiert. Da gibt es keinen Hinweis dafür, dass dieser Fluss früher irgendwo anders durchgeflossen ist. Es scheint seit eh und je hier eine Grenze gebildet haben. Und da denken wir an den Namen Ephes Damin, Grenze. Und wir haben tatsächlich hier eine natürliche Grenze. Es ist auch der engste Teil vom Hang. Und nachher wird Goliath hier hinuntertreten und hinüberrufen, ja. Und er will natürlich für seine eigenen Leute eine Show abziehen und natürlich den Israeliten beeindrucken. Wenn er hier weiter links stehen würde oder hier weiter rechts, wo das Tal mehr als 1 Kilometer breit ist, ja, da kann er in der Mitte stehen und sagen, hört ihr mich überhaupt noch? Und meine Leute, hört ihr mich auch? Nein. Das scheint die logischste Stelle auf eines von diesen beiden Seiten der Grenze. Ephes Damin, Grenze der Bluttropfen. Die Grenze ist da, ist die engste Stelle. Die beiden Hänge sind da, es fehlt nur noch die Bluttropfen, aber die kommen. Da trat aus den Reihen der Philister ein Heldenkämpfer hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gath. Wieder ein Bild aus dem Film. Sehr gut recherchiert, genau. Wir kennen das von den ägyptischen Kriegszeichnungen. Die Philister haben Hörner getragen auf ihren Helmen, bronzene Schuppenpanzer, ein Krummschwert auf dem Rücken, dann ein Spieß, ja, Schild. Nun, es gibt zwei Lesearten. Nach dem Masoretentext, das sind die Kopien, die von Juden im Mittelalter gemacht wurden, er war 6 Ellen. Eine Elle ist die Distanz vom Ellbogen bis zur Fingerspitze und eine Spanne hoch. Das gäbe eine Größe von über 3 Meter. Nun, wir wissen von ägyptischen Darstellungen, dass es tatsächlich Philister gegeben hat, die über 3 Meter hoch waren. Da wird es in der ägyptischen Elle angegeben, aber wenn man das ausrechnet, über 3 Meter. Und es gibt Menschen heute, die über 3 Meter hoch werden können. Ja? Wenn wir Gräber ausgraben, die meisten Menschen sind etwa so groß wie ich, also David nehme ich an, war etwa an meiner Größe, aber wir finden Skeletten, die auch über 2 Meter und mehr groß sind. In der Septuaginta, das ist die Übersetzung, die die Aposteln benutzten, das ist die griechische Übersetzung zur Zeit von Jesu, oder in den Qumran-Rollen heißt es an dieser Stelle, er war 4 Ellen und eine Spanne hoch. Es ist nämlich so, beim Abschreiben von Zahlen können es Fehler geben. Der Urtext ist natürlich fehlerlos, aber beim Kopieren kann es kleine, besonders bei den Zahlen, Fehler geben. Also, sieh du wohl, wie du willst. Gibt 2 Möglichkeiten. Auf jeden Fall, wenn die meisten Menschen etwa meine durchschnittliche Größe hatte, dann war 2 oder 3 natürlich schon ein Riesen. Er trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen. Alles aus Bronze, der Panzer allein wog 5000 Shekel, also fast 60 Kilo, vielleicht doch 3 Meter hoch, ja. Er hatte einen krummen Schwert geschultert, sehen wir später auf dem Bild. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog 600 Shekel, fast 7 Kilo. Nun, was ist ein Weberbaum? Jetzt gehen wir zu unserer Ausgrabung. Ich habe vor 3 Jahren viele solche kleine runde Dinge gefunden. Mein Professor Arne Maria hat gesagt, wenn du über 100 findest, kriegst du eine Flasche Wein. Und da ging ich an die Arbeit natürlich. Ja. Und wir haben am Ende 120 gefunden. Was sind das? Das sind Webgewichte. Das sind tonene Kugeln oder die können auch eine Konusform haben, die man an den Schnüren hängt, um die Schnüre stramm zu halten, während dem gewebt wurde. Und die beiden Holzstücke, das sind die Weberbäume. Ja, so nennt man diese. Also sein Schaft war so dick wie ein Weberbaum. Einfach eine Beschreibung aus dem Alltag. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu: Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister, steht für Saul, wählt einen von euch aus. Dann schrie er: Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels die Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Saul erst recht, er wäre eigentlich der logische Kandidat, denn er war ein Kopf höher als allen anderen im Land. Aber er ist moralisch abgesägt. Er weiß, er ist abgesetzt von Gott. Irgendwo im Land gibt es der Zukünftige, der schon gesalbt ist. Der hat Angst. Er will nicht gegen diesen kämpfen. Ganz frech stand er da, hat sie gespottet. Euren Gott Yahweh, spucke auf ihn. Ha! Unsere Götter sind viel mächtiger. Nun, David war, wie gesagt, ein Sohn von Isai, der zur Sippe Ephrat zählte und in Bethlehem im Gebiet von Juda wohnte. Isai hatte 8 Söhne. Für den Kriegsdienst war er selbst zu alt, als Saul regierte. Aber seine 3 Söhne, Eliab, das ist der, der eben nicht als König gewählt wurde, aber Abinadab und Shima auch nicht, waren mit dem Herr Sauls in den Krieg gezogen. David, der jüngste seiner Söhne, kam immer wieder vom Königshof. Aha. Warum ist er nach Gibea gegangen? Weil Saul Wahnvorstellungen hatte, Wahnanfällen. Und es hat sich herumgesprochen, da scheinbar von Bethlehem, da kann wunderbar singen und spielen. Und da sind wir wieder hingekommen und hat für Saul, ja, da so gespielt und ihn beruhigt. Und wahrscheinlich Sauls jüngste Tochter hat diesen jungen, hübschen Mann gesehen, hat so schon Herzflattern bekommen, ja. Aber es ist halt ein einfacher Bursche, ja. Und sie war vom edlen Geschlecht. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Man hat ja Zeit. Und je länger es dauert, umso mehr kann man den anderen verhöhnen. Ah, 39 Tage schon. Und immer noch Feiglinge. Ah. Aber Davids Vater, der hat Angst um seinen Söhne. Da sagt Isai eines Tages zu David: Gehe zu deinen Brüdern ins Lager, bring ihnen diesen Sack mit gerösteten Körnern. Warum geröstete Körner? 3 Gründe. Warum geröstete Körner? Grund 1? Ja, Haltbarkeit. Hast du noch eine Idee, Nummer 2? Nein,
keine Idee.
Hast du nie gegessen? Das ist wunderbar. Ja, die schmeckt, hey, sei ruhig. Ich rede mit ihm, nicht mit dir, ja. Und, ja, die schmecken gut, gerüstet, ja. Ja, aber das auch, Ja, auch, ja. Da haben wir schon 5 Gründe. Es gibt noch eine, leicht. leicht zum Tragen, leicht, ja, die Feuchtigkeit ist ab, ja. Okay, bring ihn in diesen Sack mit gerösteten Körnern und die 10 Brote. Das sind natürlich so harte Brotfladen, ja. Dem Hauptmann nimmst du diese 10 Käse hier mit, Besteckung, damit die Jungs nicht an vorderster Front gestellt werden. Erkündige dich, wie es deinen Brüdern geht, und bring ein Lebenszeichen von ihnen mit. Sie sind mit Saul und allen Männern Israels im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Also, David übergab seine Schafe einem Hirtenjungen, früh am nächsten Morgen lud er alles auf einen Esel und machte sich auf den Weg, wie Isai es ihm aufgetragen hatte. Der Hund wird er wieder nach Hause schicken müssen, denn er soll keinen Philisterpfeil im Bauch kriegen. Die Reise geht von Bethlehem, dort oben auf den Bergen, das Edeltal hinunter. Der Weg ist immer noch da heutzutage, ja, ist ein uralter Weg, nach Soko. Und für so ein Junge, der gewohnt ist, in der Wildnis da herum zu kurven, das braucht nur einige Stunden, bis er unten ist. Ist gar nicht so weit eigentlich. Wie gesagt, der Weg ist noch, ist ein uralter Weg, schlängelt da durchs Tal entlang. David war einer, der sich sonst sehr für Natur interessiert hat. Das erkennt man an seinen Psalmen. An diesem Morgen hat er wahrscheinlich keine Augen für Tiere und Blumen, sondern schnurstracks Richtung Soko. Er muss lediglich aufpassen wegen den vielen Dornen. Ja, aber ansonsten hat er Soko im Auge. Das sind alles Szenen aus diesem Gebiet da. Ich fotografiere hier von einem Haus aus. Wir sind im Palästinensergebiet. Ein guter Freund von mir, ein Kinderarzt, ja. Gehe immer mit ihm Tee trinken da in seinem Haus und mache nebenbei so ein paar Bilder hinter seinem Haus, wo der alte Weg durchging. Hier Olivenhaine, Wachturm und so. Nicht militärischer Wachturm, sondern wegen Dieben und Tieren, die überall sind, natürlich. Also, Soko. Stehe auf Soko, fotografiere Richtung Aseka. Als er zum Lager kam, rückte das Heer gerade aus und stellte sich zum Kampf auf. Die Männer stimmten den Schlachtruf an, ja, um den Feind zu beeindrucken. Die Männer, die Schlachtreihen der Israeliten, die Philister, standen sich gegenüber. Und ich denke nicht hier, wo das Tal so breit ist, sondern an diesem Hang gerade um die Ecke. Und da hinten ist die engste Stelle da. Und da oben ist dieser Lager, wovon ich vorher geredet habe. Ups, Entschuldigung. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte sie, wie es ihnen gehe. Während er mit ihnen sprach, trat wieder der Philister Goliath aus Gat vor und forderte zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte und überlegte, was soll denn das hier? Der Typ da und unser Schlappschwanze, gibt es dann keiner? David erkündigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen. Was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Und als die Männer ihn erzählte, Saul hat schon seine jüngste Tochter Michael angeboten, als Braut. Ja, er kennt sie schon, ja. So Königssohn werden, ja. Und er weiß ja, dass er König wird. Warum dann nicht eine Königstochter? Das gehört zum guten Ton, oder? Aber sein Bruder, sein ältester Bruder Eliab, ihn so mit den Männern reden hört, da wurde er zornig und sagte: Was hast du denn hier zu suchen? Wem hast du die kümmerliche paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Von wegen. Er ist gekommen, um Eliab sein Fraß zu bringen. Jetzt frage ich euch aber, nicht dich. Ich frage euch, warum ist Eliab so sauer auf David? Warum? Ich habe euch die Information, beziehungsweise die Bibel hat euch die Information schon geliefert. Warum ist er so sauer?
Hochnäsig ist.
Ja, er ist hochnäsig, aber hat, ja, gut, ich meine, Ha? Ja, er stand abseits damals, ja? Als David auserwählt wurde. Und wir wissen, dass David und Eliab Schwestern hatten. Ihr wisst, wie manche Schwestern sind, wo der älteste Bruder sich blamiert. Vielleicht hat er eine Freundin im Dorf. Eine Blamage, hey! Und das hat er nie vergessen. Schon eine Weile her, aber so einer eignet sich nicht als Führer von Menschen. Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkündigt hatte. Man berichtete es auch Saul, er ließ ihn zu sich rufen. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Nein, das geht nicht. Das kannst du nicht. Unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind. Wirklich, er war jung. Und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit der Waffe umgeht. Ja, aber, mein Herr und König, in der Wüste habe ich mit den gefährlichsten Tieren gekämpft und Gott hat mir geholfen. Mit Gottes Hilfe kann ich mit dem auch fertig werden. Ja, aber dann trägst du meine Waffenrüstung. Darf ich das probiert? Das sah aus wie doof, im dicken Doof, ja, so ja, umhangen da. Nee. Ich kann nicht darin gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab, nahm seinen Hirtenstock im Bachbett, nicht hier, wo es 8 bis 10 Meter tief ist, denke etwa hier, ja, suchte er 5 rund geschliffene Kieselsteine. Sie sind nicht flach, die müssen kugelrund sein, steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seinen Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. Nun, wir gehen immer wieder, wenn wir dort ausgraben, hin. Ja, und jeder kann sich seine Steine holen, ja. Die sind perfekt rund, die sind super. Ich weiß noch, das erste Mal, ich war allein, ging hin, habe 5 Steine gesucht. Und ich war so beeindruckt, ich habe mein Handy genommen und habe eine SMS an meine 4 Kinder geschickt, ja, also Jugendliche. So, ich habe soeben die 5 Steine gefunden, die David im Elabach damals fand. Postwenden kam von der 2. Tochter ein SMS zurück. Irrtum, du hast nur 4 gefunden. Der 5. steckt im Kopf, den musst du finden. Ich habe sie natürlich für ihre Bibeltreue gratuliert, ja. Sicher in seinem Gott geht er mit seinem Schleuder dem Feind entgegen. Schleuder besteht aus einer Ledertasche, 2 Schnuren. Die Beduinenjungens heute, die üben auch damit. Perfekt, ja. Ein paar Mal um den Kopf und dann ein Schnur los und zack. Da kann man ein Schaf aus einigen Meter am Hinteren treffen, ja, wenn er abseits geht. Als Goliath nah genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein halbwüchsiger, sonnengebräunt, rötlich, ja, von der Sonne. Schön. Er war voller Verachtung für ihn, rief ihn zu. Was willst du dann mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David ab. Komm nur her, spottete er. Dein Fleisch werde ich den Geiern und Raubtieren geben. Und die Geier, die haben schon seit 40 Tagen auf diesen Moment gewartet, oder? Du trittst gegen mich an mit Krummschwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme im Namen Jahwes, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Dort auf der anderen Seite vom Tal warten die Philister. Die können fast nicht warten, bis David erledigt wird. Dann werden sie mit einem Kriegsschrei über den Acker stürmen und die Juden verjagen. Aber nein, es darf nicht sein. Unser Mann liegt. David, flink, wie er ist, nimmt Goliaths eigene Krummschwert. Zack, Kopf ab, hält es hoch, bluttriefelnd. Hinter ihm ein Schrei. Und die Israeliten stürmen über den Acker. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Die Männer von Israel und Juda. Seht ihr? Israel und Juda, beide. Ja? Aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis nach Gat und bis vor die Stadttore von Ekron. Auf dem ganzen Weg bis nach Gat und Ekron lagen die Leichen der erschlagenen Philister. Also, von Socho aus, ja, vom Westermin bis nach Gat, dort graben wir aus, Ekron, dort ist das Schwimmbad, ja, im Kibbutz. Und ich muss es unbedingt, ich sage es jedes Jahr und dann vergesse ich es, ich muss unbedingt mal mit ein paar Jungs, komm schon mal mit, ja, gehen wir hoch, ich lade euch bei Socho aus, ja, mit euren Turnschuhen. Und jeder rennt um die Wette. Die einen rennen Richtung Gat zum Arbeiten, die anderen rennen Richtung Schwimmbad, ja. Und ich mit der Stoppuhr messe ich, wie lang es braucht, ja. Es wird nicht so lang brauchen mit kräftigen Jungs, ja. Das nennt man experimentelle Archäologie. Als dann David nach seinem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abner, Sauls Haupt, also Oberste, ihn zum König. Übrigens, weder Abner noch Saul haben gewusst, wer David ist. Das zeigt etwas von ihnen. Die waren total Ego-Typen. David ist ein- und ausgegangen beim König, aber jetzt kennt ihn gar nicht mehr. Ihr kennt ja solche Leute. Ja, herzlich willkommen, super, dass du hier bist. Tag später, wer bist du eigentlich? Also, das sind so Typen, nicht? Ja. Führte Abner ihn zum König. David hielt noch den bluttriefelnden Kopf des Philisters in der Hand. Saul fragte ihn, zu welcher Familie er gehöre. David antwortete, ich bin der Sohn deines Dieners Isai aus Bethlehem. Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Oh, Entschuldigung. Jetzt muss jemand anders die Schafe seines Vaters hüten. Ja? Und David ist dann zu einem Truppenführer bei Saul geworden, ist auch sein Schwiegersohn geworden, und er hat viele Kriege geführt, nächste paar Jahre, für Saul. Großen Namen in Israel und in Juda gemacht, wurde von der Bevölkerung zugeübelt. David nahm den Kopf Goliaths mit und brachte ihn später, nicht allzu lange später, sonst wäre alles verrottet, nach Jerusalem. Und das ist nicht so eine Bibelstelle, wo man normalerweise lange stille Zeit macht, aber ich möchte jetzt im Moment ruhig werden und einfach überlegen. Überleg dir mal, warum. Die Hintergrundinformation haben wir schon bekommen. Warum hat David den Kopf Goliaths ausgerechnet nach Jerusalem gebracht? Was meint ihr? Bitte? Irgendjemand? Warum nach Jerusalem? Habe euch schon die Information geliefert. Warum nach Jerusalem? Ja, die Jebusiter wussten natürlich, die Philister wollen uns helfen, nicht? Die haben auch ihre Hoffnung, meine 40 Tage lang da. Das spricht sich herum. Hoffnung auf Goliath gesetzt. Und jetzt kommt David, steht vor den Mauern Jerusalems, Kopf in der Hand, nahm wahrscheinlich einen Stecken, rammte den Kopf darauf und sagte, bitteschön, ihr habt auf den gehofft. Mit Gottes Hilfe habe ich den enthauptet. Und merkt euch was, ich komme wieder. Denn Jerusalem liegt exakt an der Grenze zwischen Benjamin und die anderen nördlichen Stämme und seinen eigenen Stamm Juda. Der ideale politisch-strategische Ort für eine Hauptstadt. Ist nicht sehr groß, muss auch nicht groß sein. Es ist ein politisches, religiöses Zentrum, denn er wusste auch, dort wurde auch Isaak geopfert. Und nach hat er auch erkannt, Zion ist der Berg, wovon Yahweh regieren wird. Aber es hat schon Gründe, warum Jerusalem.
Dann muss man das einnehmen.
Ja, ich weiß nicht, wann er es erkannt hat, aber irgendemal hat er festgestellt, hier unterirdisch war ein Wassertunnel. Ist jetzt ausgegraben worden, man kann durchlaufen. Aber das ist Stoff für eine andere Geschichte. David, ein Mafiaboss, wird König. Das wäre der zweite Teil. Wir werden bald, bitte noch nicht Licht, wir werden bald eine Pause machen. Und nach der Pause werde ich weiterfahren mit diesem ersten Teil. Wir sind nicht ganz fertig. Ja, aber es gibt einen zweiten Vortrag. David, ein Mafiaboss, und das war er auch. Ja. Man hat ganze Dörfer umgelegt, ja. Wird König. Ich lade euch ein. Komm mit nächsten Sommer nach Gat. Wir haben immer wieder Leute aus Schwaben und sonstigen ausländischen Bundesländern, auch aus der Schweiz, auch aus Österreich. Kommt mit nach Gat. Hier oben graben wir aus, da unter diesen luftdurchlässigen Netzen. Es ist angenehm, sehr schöne Gemeinschaft. Es ist eigentlich ein Trainingsprogramm für angehende jüdische Archäologen und Archäologinnen. Und wir klinken ein als Nicht-Archäologen. Man braucht überhaupt keine Vorkenntnisse. Wenn du im Garten ein bisschen rumgestochen hast, ist das natürlich hilfreich. Aber ansonsten braucht man nichts von der Archäologie zu wissen. Wir werden geschult. Und es ist erstaunlich, was man da alles finden kann. Wie gesagt, es bleibt im Lande, es ist auch richtig so. Ja. Vielleicht guckt nur sowas raus und wer denkt nach 2 Stunden, ein ganzes zeremonielles Gefäß von Philistern, es hilft uns, die Religion der Philister ein bisschen näher kennenzulernen, auch die Lebensweise und so weiter. Und so kann man nach und nach auch viel besser manche Aussagen in der Bibel verstehen. Nun, wir brauchen starke Männer, wir brauchen vorsichtige Frauen oder starke Frauen und vorsichtige Männer, ist egal, hauptsächlich von beiden Sorten, brauchen wir welche. Eine Schweizer Lehrerin, eine jüdische Archäologin, die Archäologin erklärt, die junge Frau aus der Schweiz, was sie gerade gefunden hat. Es gibt eine sehr schöne Gemeinschaft. Wenn Sie mehr wissen, auf meinen Blättern ist immer meine E-Mail drauf, da können Sie mir einfach ein Mail schicken, dann habe ich Ihr Mail, schreiben Sie Termine und dann werden Sie regelmäßig informiert über Freizeiten, Vorträge, vielleicht in eurer Nähe und auch solche Ausgrabungen oder sonstige Studienreisen. Der nächste ist im Juli, im kommenden Sommer. Es gibt ein Blatt auf dem Tisch, rosarot, wo Sie sich informieren kann. Nachdem wir ausgegraben haben, wird alles gewaschen, eben damit keine Inschrift einem entgeht, Goliath, ja. Dann wird alles archiviert. Und ja, die junge Dame hier, eine Schwäbin, sie hat extra von ihrem Gymnasium, sie hat so von Professor Mayer einen Brief bekommen, sie würde eine wissenschaftliche Arbeit machen und sie konnten die letzten paar Wochen vom Gymnasium verpassen. Die Prüfungen waren sowieso vorbei, die Abi-Arbeiten, gibt es nichts mehr Gescheites. Und so kamen sie mit und hat ausgegraben. Und was hat sie da in der Hand, was hat sie gefunden? Das muss man ein bisschen näher anschauen. Das ist ein Siegelabdruck, ja, von einem Siegelring. Und schauen wir etwas näher an. Was sehen Sie dort? Was sehen Sie? Sag's laut. Ein Baum und 2 Menschen. Das ist ein Motiv, den man immer wieder findet. Diesen Rollsiegel mit Siegelabdruck habe ich in der British Museum in London fotografiert, in den Archiven. Da haben wir wieder den Baum, der Lebensbaum, 2 Menschen. Einer vergöttlicht mit Hörnern, das ist ein Gottes, Adam und Eva. Und die Schlange, das ist 2-mal abgedrückt, weil der Rollsiegel wird wieder weiter gerollt. Und gibt's nochmals, ja. Das ist ein Motiv, den man immer wieder findet. Adam und Eva, der Lebensbaum, der Schlange. Sehr interessant, wenn man Archäologie macht, und die Bibel liest und die Bibel ernst nimmt. Ich berichte mehr davon in einem anderen Vortrag, biblische Geschichte, Mythos oder Tatsache. Woher hat Mose seine Information, als er das erste Buch der Bibel schrieb zum Beispiel? Da geht es auch um alte Inschriften, Tonsiegel und so weiter. In der ganzen Arbeit spielt Chronologie eine wichtige Frage. Ich habe Geologie studiert. Ich war perdu mit den Jahrmillionen. Wurde Christ, fing an die Bibel zu lesen und suchte in der Bibel nach den Jahrmillionen. Ziemlich ein Frust, denn ich fand keine Jahrmillionen. Ich fand nur ca. 6000 Jahre. Und da habe ich angefangen, für junge Leute Vorträge zu halten. Und da kamen immer wieder die Fragen, ja, wie ist das mit der Zeit und so? Wie lange waren die Schöpfungstage? Es gab immer Diskussionen und so habe ich ein Heft darüber geschrieben. Die Bibel und das Alter der Erde. Wie lange waren die Schöpfungstage? Was heißt es, ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre und so weiter? Und habe versucht, die Fragen zu behandeln im Lichte der Bibel. Natürlich gibt es wissenschaftliche Fragen. Ja, aber C14 und die anderen Datierungsmethoden, wie ist das? Da gibt es ein wissenschaftliches Monograph auf dem Büchertisch. Also die Bücher, die ich hier auf der Leinwand zeige, die sind alle im Nebenraum dort, ja?